Ja, zuerst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung, ganz besonders an den Daniel, er hat mich eingeladen. Wir sind, wir waren eine Zeit lang Weggefährten, als wir gemeinsam auf die Bibelschule gefahren sind. Aber ich habe auch noch andere Bekannte hier, wie zum Beispiel den Emanuel, mit dem ich eine lange Zeit meines Christseins verbracht habe, oder natürlich auch meine Eltern und meine Geschwister, die hier in die Gemeinde gehen. Von dem her freue ich mich sehr, hier zu sein. Nun, ich wurde gebeten, noch kurz 2, 3 Sätze zu mir zu sagen. Ich heiße Tobias Roth, ich gehe in die Christengemeinde in Hersbruck, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Beruflich arbeite ich in einem Chemiekonzern, nicht in einer Rechtsabteilung, aber es geht sehr um so chemische Regularien und so, die irgendwie zu prüfen sind. Ich bin bei mir in der Gemeinde aktiv und darüber hinaus regelmäßig übergemeindlich in Gemeinden eingeladen. Nun, wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen und ihr seht den Titel vorne auf der Folie. Die Überschrift der Predigt lautet Timotheus, jemand, also eine Person, dem der Mut fehlt. Und es ist ganz interessant, wir werden uns heute mit jemanden beschäftigen, der auf der einen Seite unglaublich ängstlich ist, der einen ganz, ganz schüchternen Charakter hat, der eher jemand ist, der so seinen Kopf wie eine Schildkröte am liebsten so in den Panzer einzieht und sein Christsein nur in diesem warmen Panzer leben möchte. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Schöne, was wir heute sehen werden, einer der besten Mitarbeiter von Paulus. Ganz, ganz interessant. Auf der einen Seite einer der besten Mitarbeiter von Paulus und auf der anderen Seite so ein Charakter, der so viel Schwachheiten hat, der so viel Charakterschwächen hat. Ja, tatsächlich Charakterschwächen, Charaktersünden. Und trotzdem von Gott gebraucht. Nun, es wird nicht um Evangelisation gehen und trotzdem wird meine Einleitung voll von Evangelisation sein, weil das im Speziellen beim Timotheus der Punkt war, wo er sozusagen mit seiner Charakterschwäche zu tun hatte, aber das Grundprinzip ist anwendbar und ihr werdet es dann schon sehen. Nun, einleitend, ich weiß nicht, wie du dich persönlich fühlst, wenn du an Evangelisation denkst. Ja? Nun, es gibt Leute, die brennen dafür, habt ihr bestimmt auch schon welche erlebt. Ja? Es gibt Leute, die keine andere Last haben irgendwie als diese, dass Leute verloren gehen. Nun, du kannst auch ein bisschen weiterdenken. Wie fühlst du dich, wenn es um das Zeugnisgeben geht? Also denk daran, du bist auf der Arbeit und da geht's über die Evolutionstheorie und auf einmal weißt du eigentlich, hättest du jetzt was zu sagen, aber ja, irgendwie, ich will ja auch nicht so als ein Hinterwäldler dastehen, so, also deswegen sage ich lieber nichts oder so. Ja, also die Frage ist einfach, wie fühlst du dich, wenn du daran denkst, so mit deinem Glauben öffentlich erkennbar zu werden und unter Umständen Gegenwind zu kassieren. So, wie fühlst du dich? Bist du jemand, der brennt dafür, der macht das, der preist den Herrn, sobald er wieder eine Möglichkeit hatte? Oder bist du eher so ein bisschen das Gegenteil? Nun klar, du kannst das Gegenteil sein, weil dir die Leute, die Ungläubigen, tatsächlich egal sind. Ja, also schon irgendwie schade, dass sie verloren gehen, aber kann man halt auch nichts dran ändern. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht in deinem Leben schon viel Bemühungen in die Richtung Evangelisation gemacht hast und du hast noch nie jemanden zum Glauben geführt. Das ist tatsächlich bei mir so. Ja, also ich bin, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, vor 14 Jahren oder so, Ende 2008, in meinem Dorf, in dem ich gelebt habe, ja, jeden, mit dem ich zu tun hatte, da habe ich irgendwie das Evangelium erklärt, sicherlich oft in der falschen Weise und so. Aber ich habe noch nie jemanden zum Glauben gebracht, noch nie in meinem Leben. Zumindest weiß ich nichts davon. Und sowas kann einen mutlos machen, tatsächlich. Ja, wenn du an etwas arbeitest und es nimmt keine Gestalt an, ja? Wenn du an irgendetwas arbeitest und es bringt nichts. Und dann kommt jemand, er heißt André aus unserer Gemeinde, ein brennendes Herz für Evangelisation, er kommt zu uns in die Gemeinde und immer wieder kommen die Leute zum Glauben. Und ich frage mich, was macht er anders, ja? Was macht er anders? Nun nichts, es ist einfach Gottes souveräne Art, wie er den einen in etwas segnet und dem anderen nicht. Aber was ich sagen möchte, das kann einen schon entmutigen, ja? Ich weiß nicht, wie du daran denkst, ans Zeugnis geben. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du daran denkst, dass du evangelisieren gehst. Vielleicht bist du aber auch einfach jemand, der dieses Thema schon auf dem Herzen hat, der eigentlich weiß, ja, ich möchte doch nicht, dass die Leute verloren gehen, der eigentlich weiß, ich möchte bei mir auf der Arbeit doch so gerne ein Zeugnis sein, ich würde so gerne viel offener und freier von Jesus reden. Vielleicht bist du ja jemand, der eigentlich diesen Wunsch hat, der sich auch irgendwie wünscht, eigentlich mutiger zu sein, ja? Und dann merkst du auf der anderen Seite, dass du einfach von deinem Charakter einfach nicht so dieser mutige Typ bist. Also nicht mutig in dem Sinne, dass du jemand bist, der sich schämt. Nicht mutig in dem Sinne, dass du jemand bist, dem es vielleicht einfach nicht leicht fällt, auf Leute zuzugehen. Vielleicht bist du auch jemand, der einfach Angst hat, sein Gesicht zu verlieren, ja? Also es gibt 1000 gute, und mit gut meine ich nicht, dass sie wirklich gut sind, aber gute, nachvollziehbare Gründe, warum du dich schwer tust, öffentlich dich zu Jesus Christus zu bekennen. Es gibt 1000 nicht gute, aber doch gute Gründe, allerlei Gründe, warum du dein persönliches Zeugnis geben vernachlässigst. Es kann sein, dass du es eigentlich möchtest und du stehst dir selber im Weg. Und ich möchte dir tatsächlich ganz persönlich, dir heute, der du ein Kind Gottes bist, die Frage stellen, was ist dein persönlicher Grund? Ja? Also wirklich. So, wenn du deinen Alltag durchleuchtest und du erinnerst dich bestimmt daran, als du das letzte Mal nicht geredet hast, obwohl du hättest reden sollen, was ist so dein Grund? Was ist dein Grund? Warum tust du es nicht? So, was ist dein Grund, warum du zögerlich bist? Nun, ich möchte mit euch heute aus dem 2. Timotheusbrief einen Text lesen. Und es ist so, dass Paulus an sein geliebtes Kind Timotheus denkt. Und Paulus, er möchte seinen Timotheus Mut machen. Nun, warum Mut machen? Warum möchte Paulus seinem Timotheus Mut machen? Denn Timotheus hat angefangen, sich für das Evangelium zu schämen. Da hat sich jemand angefangen zu schämen. Genau das, worüber wir uns eben nachgedacht haben. Timotheus, wohlbemerkt, einer der besten Mitarbeiter von Paulus, er hat ein geistliches Problem gehabt. Er war nicht mehr bereit, die Kosten zu tragen. Er war nicht mehr bereit, zur Not leiden zu müssen, sein Gesicht zu verlieren und zur Not mit Paulus ins Gefängnis zu gehen, sondern er hat angefangen, seinen Kopf einzuziehen in so einen Schildkrötenpanzer. Das ist eigentlich die Situation, ja? Nun lasst uns den Bibeltext lesen. Wer eine Bibel dabei hat, immer gut, auch dort reinzuschauen, weil wir ab und zu auch mal links und rechts uns im Timotheusbrief aufhalten werden. Aber den Hauptbibeltext haben wir hier vorne. Das sind die Verse 1 bis 8, 2. Timotheus Kapitel 1, 1 bis 8. Und ich lese uns den Bibeltext. Dort steht: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen. Warum? Da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Warum? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und deswegen, Timotheus, schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern was soll er tun? Leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Nun, was Paulus macht, ist, er schreibt diesen Brief. Und was ein gesamter Unterton in diesem ganzen Brief und in diesen Versen ist, ist Folgendes. Paulus weiß, er wird bald sterben. Paulus ist kurz vorm Sterben. Das kann man in Kapitel 4, Vers 6 nachlesen. Dort heißt es, dass er sagt zu Timotheus, beeil dich zu mir zu kommen, denn mein Aufbruch ist bald nahe. Nun, Paulus, er ist bald am Sterben und er hat so diesen, so diese eine Botschaft nochmal an seinen geliebten Timotheus, so dieses eine, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Und Paulus setzt sich hin und er schreibt diesen zweiten Timotheusbrief. Und daran werden wir merken, dass es heute und auch der zweite Timotheusbrief, der ist nicht irgendwie so eine theologische Abhandlung, vielleicht wie der Römerbrief, sondern es ist ein Brief von einem geistlichen Vater voller herzlicher Liebe zu seinem geistlichen Kind und zu der Gemeinde und zu Jesus Christus. Das ist eigentlich so der ganze Unterton. Da ist jemand, den sein Herz blutet und er weiß, die Zeit ist kurz und ich muss so zu meinem geistlichen Kind nochmal ihn so das Wichtigste, das Allerwichtigste, darauf, worauf es wirklich ankommt, das muss ich ihm nochmal mitteilen. Von dem her ist es alles nicht irgendwie hart oder so, sondern er ist, der ganze Unterton ist voller Liebe. Nun, das seht ihr in Kapitel 1, Vers 2, wenn wir eine Folie zurückgehen können. Dort sehen wir dieses Verhältnis und in 1, Vers 2 nennt Paulus den Timotheus mein geliebtes Kind. Und das sind keine Floskeln. Der Paulus hat den Timotheus aufgezogen, er hat ihn geistlich an der Hand genommen, er hat ihn in den Dienst eingeführt, er war ihn sozusagen ein geistliches Vorbild, ein geistlicher Vater. Und Paulus sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein geistliches Kind. Und das ist der Unterton. Paulus fängt nicht an und sagt, Timotheus, ich habe dich zu ermahnen, denn du bist so ein schlimmer Sünder und so weiter, sondern er schreibt ihn als sein geliebtes Kind an. In Vers 3 lesen wir, wie Paulus unablässig, während er im Gefängnis sitzt, an Timotheus denken muss. Und dieses Wort unablässig, es bedeutet sowas wie ohne aufzuhören. Nun, ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren. Ich habe mir sagen lassen, dass es in christlichen Kreisen kein Liebeskummer gibt. Stimmt das? Nee, oder? Nun, was ich mir sagen lassen habe, ist, dass wenn man Liebeskummer hat, dass man ununterbrochen an diese eine Person denken muss. Das ist Liebeskummer, ja? So, wenn ich früh aufwache, die Person ist mir vor Augen. Wenn ich abends ins Bett gehe, auch. Wenn ich träume, natürlich gehen meine Träume, drehen sich nur um meine Geliebte und so weiter, ja? Aber das ist im Grunde dieser Zustand, den Paulus in Vers 3 beschreibt, so er sitzt im Gefängnis und unablässig, so seine Gedanken, sie drehen sich die ganze Zeit an den Timotheus. Oh Timotheus, hoffentlich hält er durch. Oh Timotheus, hoffentlich war meine Arbeit nicht umsonst. Oh Timotheus, oh Timotheus. Was wir auch sehen, und das ist einfach jetzt gerade zu Beginn einfach wichtig, damit wir so diesen gesamten Unterton verstehen, diesen freundschaftlichen, liebevollen Unterton. Wir sehen, dass es von beiden Seiten besteht. Denn wenn ihr in Vers 4 schaut, also es ist nicht nur so, dass der große Paulus seinen Timotheus liebt und immer an ihn denkt, sondern wenn ihr in Vers 4 guckt, was seht ihr, so was war das letzte Bild, so Paulus weiß, er wird sterben, ja? Und er sieht sein Timotheus das letzte Mal. Und was ist das letzte Bild, das Paulus vom Timotheus im Sinn bleibt? Vers 4. Ich habe so ein Verlangen, dich zu sehen. Warum? Denn ich erinnere mich an deine Tränen. Und spätestens jetzt merken wir, hier ist wirklich eine ganz enge Beziehung. Ich erinnere mich an deine Tränen. Und es erinnert uns an Apostelgeschichte 20 dort, Dort sind so Weissagungen vorausgegangen und das heißt, dass Paulus nun gefangen geführt wird und dass er sterben wird. Und dann heißt es, dass die ganzen Ältesten, ich meine von Ephesus, sich mit Paulus auf ihre Knie gingen, beteten und dann erhoben sie alle zusammen ihre Stimmen und weinten. Ja, da war richtig Trauer und Kummer, richtig Trauer und Kummer. Wir dürfen Texte nicht immer so strohtrocken lesen. Ja, da war, da ist richtig, da geht's zur Sache. Ja, da geht's wirklich zur Sache. Wir merken also, hier steckt viel Liebe drin. Und wir werden das auch sehen, wie Paulus auf den Timotheus seine Schwächen eingeht. Nun, Timotheus, er hatte einige Schwachheiten, aber ganz wichtig, was ich jetzt sage. Timotheus hatte einige Schwachheiten, aber Paulus hat ihn nicht mit Druck und mit geistlichen Keulen in seine Verantwortung geprügelt. Ganz wichtig. Timotheus hatte einige Schwachheiten. Wir werden sie dann noch sehen. Aber Paulus hat Timotheus nicht mit Druck und mit geistlichen Keulen in seine Verantwortung geprügelt, sondern was wir sehen ist, dass Paulus ein Mutmacher war. Er war ein Mutmacher. Und es musste er bei Timotheus auch sein. Nun, es gibt andere Briefe wie den Galaterbrief, wo der Paulus eine härtere Linie fährt, wo er zu den Galatern schreibt, ja, ihr unverständigen Galater, werdet euch verzaubert, so, was ist überhaupt los mit euch und so weiter, so ungefähr. So kann Paulus auch. Und so muss man auch manchmal, gerade wenn es um harte Irrlehren geht, die Christus klein machen und so. Aber der Timotheus, er war so schüchtern, so ein kleinmütiger Mensch. Und wenn der Paulus den Timotheus so abrasiert hätte, der hätte der Timotheus sofort die Flinte ins Korn geworfen. Was Timotheus gebraucht hat, ist Mut und dann auch Ermahnung. Aber das geht ja zusammen, so dieses Ermutigende und Ermahnen. So, Timotheus, er spricht dir Mut zu und deswegen, weil ich dir Mut zusprich, steh wieder auf. So, das ist ja Ermutigung und Ermahnung, die oft zusammengeht. Nun, ich habe die Stelle jetzt nicht hier vorne, aber wer eine Bibel dabei hat, schlag doch mit mir mal den 1. Korinther Kapitel 16 auf. Für die, die es nicht dabei haben, ich zitiere auch den Vers. 1. Korinther Kapitel 16, das ist nämlich ganz, ganz wichtig jetzt, um den Charakter von Timotheus ein bisschen zu verstehen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 16, die Verse 10 und 11. Nun, es ist ungefähr so. 1. Korinther 16, 10 bis 11. Es ist so, nun, die Korinther, es sind unsere Geschwister, Paulus redet sie auch als Heilige an, aber die Korinther waren, ja, die hatten sehr viel mit Sünde zu tun, da war viel gerade zu rücken und so weiter. Nun, man könnte es sehr respektvoll eine Räuberhöhle nennen. Nein, so ist es nicht, denn sie sind Heilige, aber es war ein schwieriger Haufen, ja, die hinterm Rücken von Paulus gelästert haben, ja, die Unzucht und Hurerei trieben, die, ja, einfach richtig verkehrt waren, ja. Und was Paulus macht, ist, Paulus schickt seinen Timotheus zu den Korinthern, ja. Und bevor der Timotheus dort ankommt, muss Paulus den Korinthern vorweg etwas schreiben. Und wir müssen jetzt so ein bisschen die Details lesen, weil dann werden wir ein bisschen was über den Charakter von Timotheus erfahren. Nun, Paulus schickt nicht den Timotheus hin und sagt, ah, der Timotheus, der räumt die Korinther auf. Danach, da werden die wie so ein aufgescheuchter Haufen Hühner und alles wird besser. So, nee, bevor er den Timotheus zu den Korinthern schickt, schreibt er den Korinthern vorweg, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein muss. Was wir einfach in dieser kurzen Beschreibung lesen ist, dass Timotheus nicht der Typ war, der eben mal einfach dorthin geht mit breiten Schultern und einem harten Gemüt, sondern er sagt, ihr Korinther, ich schicke den Timotheus zu euch. Ja, er ist einer meiner besten Mitarbeiter, aber er ist auch etwas kleinmütig, schüchtern, traut sich vielleicht nicht so viel zu. Und deswegen bitte ich euch, liebe Korinther, wenn er zu euch kommt, sorgt dafür, dass er keine Angst haben muss bei euch. Aha, interessant. Und das ist genau dasselbe, wenn wir wieder zurück zu unserem Bibeltext gehen, 2. Timotheus 1, Vers 7. Es ist genau dasselbe, wo Paulus zu Timotheus sagt, Timotheus, denn Gott hat uns doch nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Seht ihr das? Wir sehen also, dass Furcht und diese Ängstlichkeit, es ist einfach ein Thema beim Timotheus. Und ihr könnt ja mal schauen, wann der erste Korintherbrief geschrieben wurde und wann der zweite Timotheusbrief. Und ich glaube, das sind über 10 Jahre dazwischen. Und Timotheus hat dieses Thema immer noch nicht in den Griff bekommen. Timotheus, jetzt komm mal aus deiner Angst heraus und werde wieder mutig. Nun wisst ihr, was ich so ermutigend finde? Ich finde es so ermutigend, dass Gott die verschiedensten Charaktere benutzt. Nun, es braucht diese stabilen Menschen, die es in der Kirchengeschichte gab, die so schnell niemand kleinhacken konnte. Es braucht diese Leute, ja? Es hat ein Martin Luther gebraucht, wobei Martin Luther wohl, glaube ich, auch eher ein ziemlich kleines Gemüt hatte, auch mit Depressionen und so zu tun hatte. Aber es braucht diese starken Helden Gottes. Aber wisst ihr, was ich ermutigend finde? Gott benutzt auch einen Timotheus. Und das sehen wir daran, wie Paulus mit dem Timotheus arbeitet. Nun, Gott benutzt auch andere Charaktere. Nun, der Titus, nicht der Timotheus, der Titus, das kann man in 2. Korinther 7, Vers 15 nachlesen, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, wobei wir können es machen, wenn es geht, 2. Korinther 7, Vers 15. Der Titus war genau das Gegenteil vom Timotheus. Nun, ihr erinnert euch, Timotheus, 1. Korintherbrief, Kapitel 16, wenn Timotheus kommt, sorgt dafür, dass Timotheus nicht sich fürchten muss. Nun, jetzt kommt der Titus, Paulus schickt den Titus und schaut mal, wer sich jetzt fürchtet. Und das ist so interessant, ja? Da gibt es auf der einen Seite diese stabilen Typen und die Korinther zittern. Nun kann sein, dass es am Titus lag, weil er so breite Schultern hatte und so einen dicken Bizeps und so weiter. Könnte aber auch sein, dass es einfach daran liegt, dass Paulus vorher schon einen Brief geschrieben hat und sie einfach geistlich sozusagen zu Buße geführt wurden. Aber der Punkt ist, er muss beim Titus nicht schreiben, ihr Korinther, bitte achtet darauf, dass Titus keine Furcht hat. Nein, so es gibt diese Mutigen, diese Leute, die brennen, die trauen sich nach außen zu gehen, aber es gibt eben auch Leute wie Timotheus, denen es einfach nicht so leicht fällt und die irgendwie auch Charakterschwächen haben, mit denen sie irgendwie nicht zurechtkommen. Und die Ermutigung ist, Gott benutzt beide Arten von Charakter. Und Titus und Timotheus waren beides einer der besten Mitarbeiter von Paulus. Und ist das nicht eine Ermutigung für dich? Dass du nicht erst werden musst wie A oder wie B oder wie der immer hier vorne steht oder so. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Erstens, was wir zuallererst jetzt sehen bei dieser Umschreibung von Timotheus, Gott gebraucht jede Art von Charakter und es ist ein Mutmacher für dich. Erstens, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Timotheus, er musste nicht erst besser werden. Timotheus stand mitten im Dienst und hatte noch Schwachheiten. Timotheus musste nicht erst irgendwo, keine Ahnung, was für Kanten glätten, sondern er hat seit über 10 Jahren eine Charakterschwäche, eine Charaktersünde, die er nicht los wird. Und Gott will ihn trotzdem benutzen, ja? Erstens, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Gott benutzt jede Art von Charakter. Aber, was wir in dem gleichen Textzusammenhang auch sehen, ist, dass dieser schüchterne Charakter von Timotheus, nun, er hatte ja diesen Charakter. Was wir aber auch sehen, ist, dass dieser schüchterne Charakter niemals eine Ausrede sein darf, dass er jetzt sagt, okay, ich ziehe mich zurück, ich bin halt so. Nun kennt ihr es? Manchmal haben wir irgendwelche Charakterschwächen, Charaktereigenheiten, die wir schon immer mit uns rumtragen und irgendwann sagen wir, ich bin halt so, ja? Ich bin halt so ein zorniger Typ, kann ich auch nichts dran ändern. Aber Timotheus durfte das nicht machen. Timotheus durfte nicht sagen, ich bin halt ein schüchterner Typ, ich lasse die anderen nach vorne. Kennt ihr es, wenn man sich selber das einredet? Aber warum soll ich jetzt Zeugnis geben? Ich bin halt nicht so ein Typ, so. Ich gehe halt nicht so gerne meinen Kopf aus dem Schildkrötenpanzer raus, weil dann könnte ja passieren, dass er abgezwickt wird. Das durfte Timotheus nicht. Warum? Denn Paulus ermutigt nun die ganzen folgenden Verse, und es geht noch viel, viel weiter, dem Timotheus, dass dort, wo er schwach ist, Veränderung notwendig ist. Also erstens, Timotheus darf so kommen, wie er ist. Du darfst so kommen, wie du bist. Wenn du dem Herrn dienen willst, hier bin ich her, nimm mich. Und wenn ich in meiner Jugend meinen Charakter sowas von verstimmt habe, kannst du ihn trotzdem benutzen, weil du ein gnädiger Herr bist und weil du Gefäße nimmst und sie mit deiner Kraft füllst. Erstens, ich darf so kommen, wie ich bin, aber zweitens, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Warum? Wir sehen Vers 8, wie Paulus nun zum Timotheus sagt, Timotheus, jetzt hör auf, dich zu schämen. Ich weiß, du bist ein schüchterner Typ, ich weiß es, aber jetzt hör auf, dich zu schämen. Timotheus, ich weiß, du möchtest nicht so gerne mitleiden. Ich weiß, du möchtest von deinem Charakter lieber die anderen leiden lassen und du willst lieber, sag ich mal, ein bisschen entspannteres Leben, aber Timotheus, leide mit. Leide mit. Nun, das war sozusagen der erste Punkt, mit dem ich uns ein bisschen den Charakter von Timotheus aufzeigen wollte. Und jetzt im zweiten wollen wir die Argumentationskette von Paulus verfolgen. Nun, nochmal eine Frage an dich. Nun, denk mal an jemanden, in den du investierst, ja? Also, vielleicht investierst du in irgendeine Person. Schon Jahre, Monate. Und vielleicht ist er gläubig, vielleicht auch nicht, ja? Und irgendwann merkst du, so, der läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, ja? Vielleicht sind es deine Kinder, denen du Mathe beibringen willst, und es läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Aber vielleicht ist es auch einfach in der Gemeinde, in der Jüngerschaft. Du investierst in jemanden, investierst Zeit. So, und irgendwie macht er nicht so die Fortschritte, wie du es dir vorstellst. Und ich möchte dir tatsächlich die Frage stellen, wie würdest du so jemanden ermutigen? Also wie machst du es ganz praktisch, ja? Nun, es kann sein, dass du ihn ermahnst. Es kann sein, dass du anfängst, so Druck über ihn auszusetzen, dass du anfängst, ihn so in der Gemeinde immer so Sprüche reinzudrücken. Kann schon sein, ja? Es gibt ja tausend Varianten, wie man versucht, Leute in die Spur zu bringen. Nun, denk an dich selber, falls es irgendeinen Punkt in deinem Leben gibt, wo du entmutigt bist. Gibt es ganz bestimmt. Denk genau an diesen einen Punkt. Wie würdest du dir wünschen, ermutigt zu werden? Denk an genau deinen einen Punkt. Und wir wissen alle, dass du diesen Punkt hast. Wie würdest du dir wünschen, von jemandem aus der Gemeinde ermutigt zu werden? Nun wollen wir beobachten, wie Paulus diesen Timotheus ermutigt. Nun, wir sind schon dort. Nun, wenn ihr in Vers 6 schaut, sehen wir, wie ab Vers 6 die Ermahnung beginnt. Und zwar schreibt Paulus aus diesem einen Grund. Und jeder von euch, der ein guter Bibelleser ist, und ich glaube, ich habe hier einen Haufen guter Bibelleser vor mir, ja, jeder von euch, der ein guter Bibelleser ist, er sieht dieses aus diesem Grund und er muss sich sofort fragen, ja, von welchem Grund redet Paulus? Also, Paulus fängt ab Vers 6 an zu ermutigen, aber irgendwie, ja, was ist die Grundlage der Ermutigung und Ermahnung? Was ist dieser Grund, von dem Paulus redet? Und wisst ihr, was so interessant ist? Bevor Paulus Vers 6 anfängt, den Timotheus zu ermahnen, ab Vers 6 kommt die Ermahnung, bevor er anfängt, den Timotheus zu ermahnen, spricht er ihm Mut zu. Tatsächlich. Wisst ihr, was Paulus im Grunde in Vers 5 macht? Wisst ihr, was er eigentlich ganz zu Beginn macht, bevor er sagt, Timotheus, jetzt lauf wieder. Er sagt im Grunde mit eigenen Worten zusammengefasst, Timotheus, ich glaube an dich. Timotheus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass dein Glaube echt ist. Ich glaube daran, dass du es eigentlich aufrichtig meinst. Ja, ich sehe, du kriegst irgendwas nicht auf die Kette, aber ich weiß. Ich glaube daran, dass der Wunsch in dir aufrichtig ist. Ich glaube daran, dass du es ernst meinst. Ich glaube daran, dass du eigentlich dein Leben für das Evangelium geben möchtest. Ich glaube es. Nun, er umschreibt es mit, er schreibt, ja, der Glaube, der in deiner Oma war und in deiner Mutter, ich glaube, er ist auch in dir. Aber was er im Grunde sagt, ist, Timotheus, ich bin fest überzeugt, dass dieser ungeheuchelte, echte, wahre Glaube, deine Aufrichtigkeit, dass du aufrichtig bist. Ich glaube, dass du es ernst meinst, Timotheus. Und ist es nicht ermutigend? Timotheus hat so viele Schwachheiten. Aber ist es nicht ermutigend, dass wir trotz unserer Schwachheiten aufrichtig sein können? Versteht ihr den Gedankengang? Timotheus hatte haufenweise Schwachheiten. Und Paulus sagt, Timotheus, ich glaube an deinen ungeheuchelten, also nicht gespielten, echten Glauben. Ist es nicht ermutigend, wenn du irgendwas in deinem Leben nicht auf die Kette bekommst, wo du dir die Zähne ausbeißt, wo du manchmal so tiefe Zweifel hast, wo du dich manchmal fragst, liebe ich den Herrn eigentlich wirklich? Wenn du dich so fühlst, so hat sich vermutlich Timotheus gefühlt. Und Paulus sagt, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass du es ernst meinst. Paulus ist so überzeugt, dass Timotheus es im Kern ernst meint. Und deswegen, Vers 6, aus diesem Grund, Timotheus, kann ich dich nicht ziehen lassen. Ich kann dich nicht ziehen lassen. Es wäre einfach zu schade. Aus diesem Grund ist Paulus fast schon verpflichtet, den Timotheus einfach mal so durchzuschütteln. So, Timotheus, es reicht. Mein geliebtes Kind, jetzt steh wieder auf und hör auf, dich zu schämen. Hör auf, nicht mitleiden zu wollen. Voller Liebe zur Gemeinde, voller Liebe zu Timotheus, ist es Paulus letzter Wille, kurz bevor er stirbt, dem Timotheus nochmal Mut zu machen. Timotheus, diene treu dem Herrn. Ein geistlicher Vater, er stirbt und er möchte noch so das Wichtigste seinem geistlichen Kind mitgeben. Diene treu dem Herrn. Zieh den Kopf nicht ein. Und soll Mut für dich sein, lieber Bruder und liebe Schwester hier in der EFG am Hohenzollernring. Es soll Mut für dich sein, aus diesem Grund, weil auch du einen aufrichtigen Glauben hast und aus diesem Grund, weil du es im Grunde in deinem Herzen ernst meinst, aus diesem Grund steh wieder auf. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du gefallen bist, wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was du nicht auf die Kette bekommst, steh wieder auf. Wenn du gefallen bist, steh wieder auf. Das Reich Gottes und sein Plan, dich als seinen Mitarbeiter zu benutzen, sind einfach zu wichtig. Das Reich Gottes und sein Plan, dich als Mitarbeiter zu benutzen, sind einfach zu wichtig. Und jetzt steh wieder auf, Timotheus, mein geliebtes Kind. Wenn es in deinem Leben irgendwas gibt, was du nicht auf die Kette bekommst, steh wieder auf. Warum? Denn Gottes Plan mit dir persönlich ist einfach zu wichtig, als dass du es für irgendwas verschwendest, was nicht dem Evangelium dient. Nun, was war im Speziellen das Problem, wenn ihr in Vers 8 schaut, dort können wir rauslesen, dass so der Druck in der Gemeinde ziemlich hoch war oder der Druck auf die Gemeinde. Nun, Vers 8, wir lesen, Paulus war im Gefängnis, Timotheus, er war irgendwie nicht bereit mitzuleiden, ihm war so der Druck zu hoch, er wollte irgendwie nicht so der Nächste sein, der auch ins Gefängnis muss. Und dieser Druck hat diesen ängstlichen Timotheus dahin gebracht, dass er sich öffentlich dafür geschämt hat, zu Christus zu gehören. Und dieser Druck hat Timotheus dahin gebracht, dass er sich öffentlich geschämt hat, zu Paulus zu gehören. Und diese Furcht, diese eine Charakterschwäche, diese Furcht hat den Timotheus so krass gehemmt, dass er, wenn ihr in Vers 6 schaut, die Begabung, eine Geistesgabe, die Gott ihm gegeben hat, dass er diese Begabung nicht ausgelebt hat. Und Vers 6, so er redet im Bilde, diese Gnadengabe Gottes fast dabei ist auszugehen. Nun, Gott ergibt jedem mindestens eine Geistesgabe, dass er im Reich Gottes dienen kann. Und es kann sein, dass in deinem Leben irgendwas gibt, falsche Ziele, Geldliebe, Ehrsucht, irgendwelche Charaktersünden, Genusssünden, irgendwas, was du nicht in den Griff bekommst. Beim Timotheus war es eben Furcht, ja? Denk an deine eigene Charakterschwäche. Beim Timotheus war es so weit, dass er wegen dieser einen Sache, die er nicht lassen konnte, die Begabung, die Gott ihm gegeben hat, sie ist fast ausgegangen. Und wisst ihr, was Anfachen ist? Anfachen ist, wenn dein Grill nicht angeht und du wedelst, damit es wieder Feuer fängt. Und dieses Bild benutzt Paulus. Und er denkt an Timotheus. Und da ist jemand, der eine Berufung von Gott bekommen hat, von Paulus eingesetzt, von den Ältesten eingesetzt, von Gott selber berufen. Und er kriegt es nicht auf die Kette. Und es ist so interessant, 1, 2, 3 Jahre vorher schreibt Paulus den ersten Timotheusbrief. Und wisst ihr, was Paulus im ersten Timotheusbrief schreibt? 1, 2, 3 Jahre vorher: Timotheus, vernachlässige nicht deine Gnadengabe. Schon Jahre vorher hat Timotheus seine Gnadengabe vernachlässigt. Er hat es einfach nicht ausgelebt, so wie er es sollte. Erster Timotheusbrief, vernachlässige nicht. 1, 2, 3 Jahre später, das allererste, was Paulus Timotheus schreiben muss, ist: Fache wieder an. Das, was du vernachlässigt hast, ist kurz davor auszugehen. Ich könnte mal meinen, am ersten Timotheusbrief, dass der Timotheus aufspringt, sagt: Ah, Paulus, hättest du es mir nicht früher sagen können? Natürlich vernachlässige ich meine Gnadengabe nicht. Aber was die Wahrheit ist, dass die Spirale weiter nach unten ging. Fache wieder an. Fache dieses Feuer wieder an. Deine Begabung ist kurz davor auszulöschen. Timotheus und auch lieber Christ, der heute sitzt, fange aktiv an, jede Möglichkeit zu nutzen, um Gott und den Menschen mit dem zu dienen, was du hast. Nutz jede Möglichkeit. Timotheus und lieber Christ heute hier, fange aktiv an. Aktiv, du musst es suchen, jede Möglichkeit zu nutzen, um Gott und dem Menschen mit dem zu dienen, was du hast. Nun, wir gehen zurück zu unserer Folie. Paulus beginnt also in Vers 6 zu schreiben, Timotheus soll seine Begabung ausleben. Und dann, wenn ihr in Vers 7 schaut, was schreibt Paulus dann? Also, warum kann Paulus dem Timotheus diese Aufgabe geben? Also, was ist die Begründung? Nun, wenn der Paulus einfach sagen würde: Timotheus, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja? So, glaubt ihr, Paulus hätte dann Hoffnung, dass Änderung in Timotheus seinem Leben kommen würde? So, reiß dich mal zusammen. Was ist laut Vers 7 der Grund, warum Paulus Hoffnung haben kann? Also Vers 6, fache wieder an. Antwort: Warum kann Paulus Timotheus diese Aufgabe geben? Denn auch wenn du mit Furcht zu tun hast, Timotheus. Was Paulus jetzt macht, ist, er zeigt auf Gott. Auch wenn du mit Furcht zu tun hast, Gott hat dir doch nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Hier ist der Lösungsansatz. Timotheus, ja, du hast eine Charakterschwäche. Und das wissen wir alle, Timotheus. Aber du willst doch nicht auf dein Fleisch vertrauen. Was Paulus jetzt macht, ist, er zeigt auf den Geist Gottes. Aber der Geist Gottes wohnt in dir, um dir alles zu geben, wo du Mangel hast. Gott hat dir, lieber Christ hier heute, alles gegeben, damit du entweder deine Furcht oder was auch immer deine Sünde ist, damit du es in den Griff bekommst. Und wir sehen in Vers 7, Timotheus hatte vermutlich noch mehr Probleme als Furchtsamkeit. Wahrscheinlich hat er sich oft kraftlos gefühlt. Wahrscheinlich hat er oft keine Liebe gehabt. Und Zucht oder Besonnenheit, vermutlich hat Timotheus auch irgendwie Probleme mit seinen Gedanken, mit nüchternem Denken, vielleicht auch mit unreinen Gedanken. Wir wissen es nicht genau, ja. Aber es sind ja alles so Punkte, die Paulus hier aufführt, die speziell zum Timotheus passen, aber wenn wir an die Frucht des Geistes denken, ist es ja immer der Gegensatz zu der Frucht unseres Fleisches. Und so kannst auch du diese Ermutigung hier rausnehmen, wenn du irgendwas mit diesen Werken des Fleisches in deinem Leben zu tun hast, ja? So, ihr kennt sie alle aus dem Galaterbrief. Dann ist die Antwort immer, mit deiner Charakterschwäche, hör auf, warum? Denn Gott hat dir nicht einen Geist des Zornes, der was auch immer was gegeben. Und beim Timotheus, Gott hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Wir sehen also, Timotheus ist seiner größten Charakterschwäche nicht ausgeliefert. Es gibt Hoffnung. Timotheus, du bist in deinem Wesen ängstlich, lieblos, du bist nicht besonnen, du hast keinen Willen für das Evangelium zu leiden, aber du hast den Geist Gottes bekommen, der all das schenkt, und jetzt klammer dich an Gott. Und jetzt klammer dich an Gott. Timotheus, du bist in deinem Wesen ängstlich, lieblos, nicht besonnen, du hast keinen Willen für das Evangelium zu leiden, aber du hast den Geist Gottes bekommen, der dir all das schenkt, und jetzt klammer dich an Gott. Erbitte, wirklich, und wenn du irgendeine Charakterschwäche hast, geh auf deine Knie und flehe, erbitte, dass der Geist Gottes genau dort, wo du schwach bist, seine Frucht wirkt, dass er sein Werk tut. Ja, ringe mit Gott, tatsächlich. Wenn du irgendwas in deinem Leben nicht auf die Reihe bekommst, ringe mit Gott und glaube daran, dass auch du den Geist Gottes bekommen hast. Wenn dir dieser Auftrag ein bisschen neu aufgegangen ist, so dieser letzte Wille von Paulus an Timotheus, und das ist damit auch sein Wille an dich, ringe mit Gott, wenn du irgendwas nicht auf die Kette bekommst, bis du Sieg hast. Und glaube, dass der Geist Gottes dir helfen wird. Und dann steh wieder auf. Lieber Timotheus, mein geliebtes Kind, warum? Denn das Leben ist zu kostbar, um es durch deine Schwachheiten zu verschwenden. Du musst das Evangelium predigen. Und das ist, was ich euch zum Schluss nun mitgeben möchte. Nun zuallererst, erstens, es ist so egal, mit welchem Charakter du geboren bist. Und es ist auch zuallererst so egal, was für einen Charakter du dir vielleicht in den ersten Jahren oder Jahrzehnten deines Lebens angeeignet hast. Und ich meine es wirklich ernst, es ist so egal. Es ist wirklich erstmal so egal. Der erste Punkt lautet, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Timotheus konnte mit seinen Schwachheiten einfach erstmal kommen, wie er ist. Es ist ganz egal, ob du Schwierigkeiten mit dir selber hast, ob du zu Ängstlichkeiten neigst, ob du vielleicht deinen Dienst halbherzig tust, vielleicht hast du auch mit Menschenfurcht zu tun. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die dich ständig bestätigen in dem, was du tust, und du traust dich einfach nicht weiterzugehen. Vielleicht hast du ganz andere Charakterschwächen, ja? Charaktersünden. Leidenschaftslosigkeit für Christus. Antriebslosigkeit, Schwäche. Vielleicht bist du auch genau das Gegenteil. Vielleicht bist du auch so ein Charakter, der vor Kraft platzt, ja? Der so einen Hang zu arrogant und zum Hochmut hat, ja? Die ganze Zeit so schlecht über andere denkt und hochmütig über andere denkt. Natürlich sehr demütig wirkt, weil er es gut verpacken kann und so weiter. Aber vielleicht bist du auch genau dort irgendwie anfällig. Ich möchte dich ermutigen, Jesus, zu dir darf ich erstmal so kommen, wie ich bin. Christus möchte jede Charakter benutzen. Und zweitens möchte ich dich ermutigen, du musst nicht so bleiben. Du musst nicht so bleiben. Es wäre einfach zu schade, wenn du deine Begabung auslöschen würdest, nur weil du sie wegen deinen Charakterschwächen nicht in den Griff bekommst. Wäre das nicht schade? Stell dir vor, du stirbst und klar, du bist gerettet wie durchs Feuer, so steht es im Korintherbrief, aber stell dir vor, du hast alles so. So dein ganzes Leben geht so durch diesen Ofen, wo der Lohn sozusagen geprüft wird und alles verbrennt, weil du dein Leben so richtig verschwendet hast, irgendwelche Dinge nicht loslassen wolltest. Es wäre doch einfach viel zu schade, oder? Wenn der Timotheus irgendwann gestorben wäre und er hätte es nicht hinbekommen, wozu Paulus ihn hier aufruft. Wäre es nicht schade gewesen, wenn er als ein Feigling gestorben wäre? Gott, er hat dir den Geist Gottes gegeben, wo Veränderung möglich ist. Und so möchte ich dich ermutigen, steh wieder auf. Greife neu deine Charakterschwächen an. Steh wieder auf. Ich schließe mit dem Zitat von Hudson Taylor. Alle Helden Gottes. Und ich will dich ernsthaft fragen, willst du ein Held Gottes sein? Ein kleiner Held, ein Held dort in deinem kleinen Leben. Aber willst du ein Held Gottes sein, den Gott benutzt hat? Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen, wie ein Timotheus. Aber sie taten Großes für Gott. Warum? Weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Das ist genau das, was wir hier sehen beim Timotheus. Schwache Menschen, aber sie taten Großes für Gott. Wie? Indem sie an Christus festhielten. Halte auch du fest. Wo du Charakterschwächen hast, halte fest, dass Christus am Kreuz all deine Schwachheit bezahlt hat, dass dir vergeben ist. Halt dich an Christus fest. Und halt auch daran fest, dass dir Jesus seinen Beistand gesandt hat, um in deiner Schwachheit stark zu sein. Alle Helden Gottes sind schwache Menschen gewesen. Sie taten Großes für Gott, weil sie daran festhielten, dass er mit ihnen war. Amen.